von Lieferengpässen von wichtigen elektronischen Bauteilen, Mikrochips vor allem. Da hört man seit Monaten, dass das ein Problem ist. Viel hört man in den letzten Monaten zum Beispiel von der Autoindustrie, die ihre Autos nicht fertig bauen kann oder nur mit viel Verspätung kann liefern kann. Oder auch von den Smartphone-Herstellern, die verzweifelt auf Chips warten. Weniger hört man von Firmen in der Schweiz, die auch unter dem Chip-Engpass leiden. Firmen, die etwa Platinen zusammenbauen, zusammenlöten und so ganze Elektronikkomponenten produzieren für andere Hersteller. Die Firma IFTEST, Zwettigen, ist so ein Platinenbestücker. Die Maschinen laufen, aber...
Der Schein trügt, das ist nur auf den ersten Blick. Wir sind aktuell nicht mehr in der Lage, alle Produkte für unsere Kunden herzustellen.
Sagt da der Verkaufsleiter von der IFTEST, der Peter Himsold. Ihn haben wir das gehört sagen in einer kurzen Reportage im Regionaljournal Argo Solothurn. Und das Ende von dieser Krise, meint der Peter Himsold, das sei noch weit, weit weg.
Wir sind also noch nicht am Ende der Krise. Wir sind vielleicht sogar noch nicht mal oben am Peak.
Darum steigen die Preise der Chips immer mehr, explodieren teilweise fast, falls Chips dann überhaupt geliefert werden können. Weil das ist viel zu grösseres Problem als die Preise an sich, dass gewisse Bauteile schlicht gar nicht mehr auf dem Markt erhältlich sind.
Wir erleben es, dass zwei Tage, bevor wir geplant haben, ein Produkt hier zu fertigen, auf einmal unser Lieferant, der uns hundertprozentig zugesichert hat, dass die Ware morgen bei uns eintrifft, vermelden muss, sorry, ich habe die Ware auch nicht bekommen.
Ein Sonnenlieferant ist der Andreas Morf. Er kommt momentan nicht mehr zur Ruhe, weil er manchmal doch noch einen Weg kennt, wie man an so gefragte Chips kann kommen kann, sogar in diesen schwierigen Zeiten, wo wir jetzt gerade drin sind. Seit den 90er Jahren handelt der Andreas Morf mit Chips, also schon eine sehr lange Zeit, als sogenannter unabhängiger Händler, ein Independent Broker. Er hat keinen Vertrag mit einem Hersteller von Chips, sondern bezieht sie über andere Wege, in der Regel heute über Händler in Asien. Wie das Geschäft läuft und wie da im Moment alles verrückt spielt, das schauen wir jetzt an. Reto, du bist der Andreas besuchen.
Ich bin auf Zollikon Berg, das ist oberhalb Zürich. Dort hat er sein Geschäft, ein Gebäude. Unten drin ist die Spitex von der Gemeinde und der Andi hat dann sein Büro unter dem Dach. Es ist sehr gemütlich. Es ist eigentlich mehr eine Wohnung. Nur, dass dort, wo das Sofa wahrscheinlich wirst, ein recht grosser Schreibtisch steht mit drei Monitoren drauf. Zwei davon sind so super breite Monitore, so kurvt, also curved. Mich hat es ziemlich erinnert an einen Tisch von einer Bankerin oder von einem Banker, der so an der Börse handelt, so High-Speed-Trading. Auf allen Monitoren hat es Zahlen und Kurven von der Börse. Wobei eben so krass ist es jetzt beim Andi nicht. Aber auch in seinem Geschäft muss er schnell sein.
Der Schneller ist der Geschwinder in unserem Business auch. Im Normalfall muss man es innerhalb von einem Tag wirklich anbieten können. Und hast zum Teil auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn du schnell bist. Und wenn du es verpasst, nach zwei, drei Tagen, dann kann es sein, dass der Kunde nicht gewartet hat und es halt beim Mitbewerber bestellt hat, wenn er es irgendwo bekommen hat.
Wenn er es dann irgendwo bekommen hat, weil eben, da ist das Problem schon seit längerem, dass die Chips teilweise nicht lieferbar sind, weil es grosse Engpässe gibt. Und weil es grosse Engpässe gibt, sind momentan auch Sachen möglich, die man sonst nie gemacht hat.
Vor allem jetzt nach dem Chinese New Year im Februar sind die Preise nochmal massiv hochgegangen. Und jetzt gibt es so ein bisschen die Spiele vom, ich sage jetzt mal, vom unserem Lieferant, seinem Lieferant, der einfach mal wartet, bis eine Bestellung kommt. Wenn sie sie haben, gehen sie in den Preis rauf. Und dann geht das ganze Spiel wieder retour. Und wir müssen dann zum Endkunden gehen und sagen, tut uns leid, es kostet jetzt so und so viel mehr. Und er muss dann sagen, ja, ist gut oder nicht. Und das ist eigentlich im normalen Markt, wenn wir jetzt nicht eine Verknappung haben, ein No-Go. Das Wort ist ein Wort, das, was zählt, ist so. Und das kannst du nicht machen, oder? Also der Kunde bleibt so aus. Und heute ist es so, dass es wir zum Teil wirklich akzeptieren.
Akzeptieren, dass der Händler eben auch plötzlich muss sagen, ich kann jetzt doch nicht liefern, wie wir vorher gehört haben vom Verkaufsleiter von IFTEST Zwettigen. Die ganze Macht liegt bei den Herstellern oder den Händlern vor Ort, also Asien, in der Regel China. Aber auch für den Andi sind es natürlich gute Zeiten, also das Geschäft brummt, er hat viel Arbeit. Der Umsatz ist momentan gut doppelt so gross wie sonst, 8 bis 10 Millionen pro Jahr, was nicht heisst, dass er mit einem Schlag jetzt doppelt so viel verdient. Es gibt Deals, wo die Marge nur wenig Prozent gross ist oder der Profit sogar null. Wenn es viele Mitbewerber hat, kann man aber auch einen sehr guten Profit machen. Grund zum Jammern gäbe es aber momentan wirklich nicht, sagt Andreas Morf. Ausser vielleicht über da mit den Preiserhöhungen, die Händler nach einem Vertragsabschluss machen, weil sie denken, in der heutigen Situation könnten sie sich alles erlauben. Das ist auch für ihn mühsam, weil natürlich auch er dann, je nachdem, in ein schlechtes Licht reinkommt, wenn Kunden dann denken, er würde mitmachen und eben auch möglichst kurzfristig dann noch abzocken.
Hast du ein schlechtes Gewissen mit dem? Ich tue mich dann ein bisschen rechtfertigen, wenn das nicht wir sind. Die Kunden, die wir lange kennen, die wissen das. Von dort her relativiert sich es dann ein bisschen. Auch als das angefangen hat, haben wir immer am Anfang entschuldigt, dass jetzt die Preise höher geworden sind. Weil eigentlich müssen sie tiefer werden. Oder? Normalfall kaufen die Kunden bei uns, weil wir günstiger sind als die anderen. Jetzt hat es gekehrt, oder? Es ist jetzt nicht mehr der Kunde, der eigentlich am langen Hebel ist, sondern es ist wirklich umgekehrt.
Ja, du hast es gesagt, es sind im Moment gute Zeiten für Andi. Wir haben aber auch schon gesagt, es sind verrückte Zeiten im Moment. Also eine komplett umgekehrte Welt zu der, wie sie vorher war. Der Kunde ist im Moment nicht König, sondern muss in der Regel mitmachen, fast alles zahlen, was gefordert wird für so Chips. Weil ohne die nötigen Chips können viele Unternehmen ihre Geräte eben nicht bauen und dann auch nichts verkaufen.
Ja, und es gibt Kunden, da kommt es dann schon nicht so drauf an, ob jetzt ein Chip, sagen wir, 5 Franken kostet oder vielleicht momentan 40 Franken. Bei vielen Kunden vom Andi ist das so, weil seine Kunden im Industriesektor arbeiten, also zum Beispiel für einen Hersteller von Wärmepumpen Platinen bestücken. Und wenn wir jetzt sagen, eine Wärmepumpe kostet irgendwie 40'000 Franken, dann kommt es natürlich nicht so drauf an, ob jetzt die Steuerung dann vielleicht 350 Franken kostet oder jetzt, weil die Teile teurer sind, 400 Franken. Aber bei anderen Produkten, wo der Anteil Elektronik viel höher ist und der Preis tiefer, kommen dann die Hersteller wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten oder haben momentan wirklich auch die Produktion eingestellt, weil es einfach zu teuer ist. Zahlungsterminals zum Beispiel, in diesem Bereich liefern Andi auch viele Chips. Und da geht es dann nicht, dass ein wichtiges Bauteil plötzlich 10-mal mehr kostet. Und wie verkehrt die Welt heute ist, sehen wir auch daran, dass man keinen Mengenrabatt mehr eigentlich überkommt. Also wenn du jetzt 100'000 Stück nimmst von einem bestimmten Chip, dann kostet der vielleicht 35 Rappen. Und wenn du dann 200'000 willst, dann kostet der eben vielleicht 40 Rappen und nicht 35.
Das zeigt natürlich, wie krass die Produktions- und Lieferengpässe in diesem Bereich im Moment sind, oder?
Und es wird eher noch schlimmer jetzt in Zukunft. Also der Höhepunkt der Lieferengpässe ist noch nicht erreicht. Das hat ja vorher der Verkaufsleiter gesagt von dieser Schweizer Firma. Und der Andi wird es nachher auch noch sagen. Also ja, die Arbeit wird ihm momentan nicht so schnell ausgehen.
Jetzt haben wir es gesagt, der Andi arbeitet schon seit den 90er Jahren als Chip-Händler, also bald 30 Jahre, ein alter Hase in diesem Geschäft. Aber wie wirkt man da eigentlich Chip-Händler? Also stell mir jetzt nicht vor, du kannst zum Berufsberater gehen und sagen, hey, ich möchte später mal Chip-Händler werden. Dann zieht er so einen Ordner vor und sagt dir, aha, in dem Fall musst du das und das und das machen. Da gibt es ja keine offizielle Ausbildung dafür.
Es gibt nicht irgendeine Fachhochschule für Chip-Händler oder so. Nein, also im Fall von Andi ist es jetzt so, wachst du auf in einer Beiz, wo ein Bauernhof nebenan ist.
Mein Vater hat Verständnis gehabt, dass ich nicht immer in der Küche sein will. Das hat er irgendwie noch verstanden, wegen dem musste ich das nicht machen.
Aber eben der Bauernhof nebenan, die Traktoren, Mähdrescher, GPS gesteuert, heute selbstfahrend. Das findet er wahnsinnig faszinierend, auch heute noch. Auch so das Arbeiten draussen. Darum ist er dann mal in jüngeren Jahren auf Australien, hat dort sofort ein Landwirt zu werden, aber hat dann doch zu viel Heimweh bekommen, hat er mir gesagt, um eben selber anzufangen als Landwirt.
Dann habe ich mich kaufmännisch umgeschult. Ich bin dann so drin reingerutscht. Zuerst mal noch in einer Bank in jungen Jahren und bin dann Junior-Einkäufer geworden auf so Elektronik. Die Firma hat Pager hergestellt. Dann hast du einen Pager gehabt, auch für Feuerwehren und so, die Alarmierungen. Und ich habe dort ein paar Jahre gearbeitet und bin nachher noch zu einer anderen Firma. Und habe mich dann so aus einer Idee aus selbstständig gemacht. Und habe aber eine harte Zeit am Anfang gehabt. Also mit dem jugendlichen Leichtsinn hat man sich das ein bisschen zu einfach vorgestellt. Also es ist am Anfang des ersten Halbjahres haben alle Kunden, also potenzielle Kunden gesagt, ja, wir haben unsere Lieferanten, wir brauchen keine mehr. Und dann habe ich noch eine Zeit lang noch Kabelbinder nebendran verkauft, wo ich Kunden besuchen, damit wir über Wasser halten können. Das hat funktioniert. Dann habe ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, in einer Garage oder so angehalten und habe denen ein bisschen Kabelbinder verkauft, die ich mitgenommen habe. Und mit der Zeit hat das angefangen und nach ein paar Jahren hat man auch ein Stammkundschaft dann gehabt. Habe mich dann aber müssen spezialisieren auf Sachen, die unsere Kunden, also die Einkäufer, die Elektronik-Einkäufer, nicht gerne gekauft haben, weil der Lieferant sehr schwierig ist. Es gibt so Firmen, die in der Schweiz vor allem das nicht sehr nett gemacht haben, sagen Sie mal so. Und die haben mir dann im Besuch gesagt, ja, Herr Morf, das können Sie mir liefern, mit denen wollen wir nichts zu tun haben.
Er hat also seine Nische gefunden und sein Netzwerk ausgebaut. Beziehungen ist eigentlich fast alles in dem Geschäft. Wir werden da in den nächsten Minuten noch spüren oder auch hören. Also zum Beispiel regelmäßig auf China gehen, ist so eine Pflicht eigentlich, dann dort ein Nachtessen mit den Lieferanten. Das ist aber auch nicht immer ein Spass, aber es geht halt nicht ohne. Das muss man einfach machen. Aber auch hier in der Schweiz, man kennt sich, da braucht es wegen dem Vertrauen. Und so ist sein Geschäft dann gewachsen.
Wir sind aber immer relativ klein geblieben. In der Schweiz sind die Firmen alle klein. Also ich sage, eigentlich sind wir ein Kiosk. Wir haben jetzt hier total 3 Mitarbeiter, ein Teil ist Teilzeit. Weil viele Kunden, gerade in der Schweiz, kaufen das nicht unbedingt bei der Firma Atroni, sondern sie kaufen es bei mir ein. Person ist der wichtige, oder? Der muss auch ein bisschen gerade stehen fürs Ganze. Wir kennen alle unsere Kunden persönlich. Also da findet ein Austausch statt, da gehst du mal vorbei, kurz Mittagsbesprechung oder so mit den Einkäufern. Manchmal kommt der Chef noch mit. Und das ist wirklich Person. Also die sagen, ja, nicht unbedingt die Firma. Das ist aber bei allen gleich. Man kommt auch sehr schwer bei neuen Kunden rein. Das geht nur durch Empfehlungen. Es hat den Vorteil, dass eigentlich, wenn man einen Kunden hat, dass der bleibt. Also man verbockt es dann richtig. Aber man kommt praktisch keinen neuen über. Und das ist in dem Schweizer kleinen Markt, der sehr überschaubar ist mit einer Handvoll Händler. Ja, das wissen eigentlich alle. Es sind alles so ein bisschen ältere Hasen, die das... wo jeder so ein sein Gärtchen hat, wo er drin seine Kunden hat und die hegt und pflegt. Es gibt aber auch aus dem Ausland Händler, aus USA oder Deutschland, die noch in der Schweiz Geschäft machen. Also es ist nicht so, dass der Einkäufer nur einen hat und er sagt, ja, der ist super, ich kaufe es bei dem, sondern er hat schon 2-3 Händler, die er zusammenarbeitet, damit er auch die Preise vergleichen kann und das am Schluss noch mal verhandeln kann, wenn es nötig ist. Also ich hatte gerade gestern einen Fall mit einem guten Kunden, der angerufen hat. Der hat irgendeinen Chinesen im Google gefunden für etwas und hat dann mich gefragt, ja, ist das ein guter? Und ich habe es dann schnell überprüft in unseren spezialisierten Suchmaschinen, die wir haben für das. Dort ist er nie ein Mitglied und da muss man eigentlich schon von Anfang an die Finger davon lassen. Dann haben wir jetzt aber das Teil jetzt über Nacht abgeklärt und haben es mir jetzt können anbieten und hat es jetzt bestellt. Wir konnten den Preis sogar noch leicht unterbieten von dem, den er da hatte. Und wir konnten ein Jahr Garantie geben drauf. Der andere hat gar nichts geschrieben von Garantie, also von Auszahlung. Und bei uns hat er nicht. Also dann haben wir jetzt so können die Bestellung auch gewinnen.
In der spezialisierten Suchmaschine, wo der Andi da reingeschaut hat, was dafür ein Lieferant ist. Und das heisst jetzt nicht Google. Es gibt spezielle Suchmaschinen. Wir lernen so eine jetzt gerade kennen. Wobei Google nach Chips suchen, die ich brauche, das kann man eben schon auch machen. Also da kommen die Treffer. Und die Einkäufer von Firmen machen das auch einmal, wie wir gerade gehört haben, und kommen dann zum Andi und sagen, hey, da gibt es ja Chips, die ich will, und die wären sogar günstig. Aber der Andi sagt, nach Chips googlen bringe ich überhaupt nichts.
Weil es hat so viele schwarze Schafe im Markt und so viele fiktive Lager auch, dass man das ist
fiktive
eigentlich...
Fiktive Lager?
Ja, wo es gar nicht gibt. Und das ist am Schluss auch unser Know-how, dass wir wissen, bei wem wir was kann einkaufen kann.
Also der Andi hat sich das Know-how, was man wo bei wem kann einkaufen kann, über die Jahrzehnte angeeignet. Wie läuft das aber jetzt in der momentanen Lage? Wenn ein Kunde jetzt von ihm ein paar tausend Chips will, googlen macht er ja nicht, der Andi, weil das bringt nichts, wenn er selber sagt, wie macht er es heute? Greift er einfach zum Telefon, wählt ein paar Nummern, die er in China kennt und organisiert so die Chips?
Das meiste läuft wirklich über... das gute alte Mail. Und er hat dann eben noch die speziellen Suchmaschinen. Das sind Suchmaschinen für Elektronikbauteile. Dort bieten Händler ihre Sachen an, ihre Ware. Und da kannst du einfach suchen nach Chips. Da hat ja jedes Modell hat so eine Nummer als Bezeichnung.
Das ist so kryptisch zum Teil mit Buchstaben und mit Zahlen.
Wie irgendwas FLAQF, ja, da kommt man nicht raus.
Ich weiß nicht, was das Teil kann, aber das muss ich nicht wissen. Mhm. Ich muss es beschaffen. Ich muss es technisch. Muss ich nicht wissen, was es kann.
Ja.
Ich weiß es auch häufig nicht.
Und jetzt gibst du es hier ein.
Ich gebe es dann hier in die Suchmaschine ein, wo wir zahlen müssen. Da sind alle namhaften Händler weltweit sind da drauf.
Ah, da kann ich jetzt nicht einfach auch, wenn ich jetzt da die Adresse
sehe. Du kannst
sehe,
auch, aber du kommst nicht alle Info über.
Okay, ja.
Also du siehst nicht, wer jetzt das hat. Oder?
Ja.
Und ich sehe, welche Firmen sollten das im Lager haben.
Jawohl.
Und welche Firmen zeigen jetzt nur an, dass sie das beschaffen könnten. Und die beschaffen könnten, wenn es schnell geht, die fragst du gar nicht. Und du siehst jetzt, da hat es noch einen Vertragshändler von dem Hersteller, der auch ein paar hat.
Also einen offiziellen
eigentlich. Einen offiziellen, oder? Genau. Da kannst du schauen, was es jemand kostet. Also das kostet jetzt da irgendwie 90 Rappen bei ihm. Und er hat 4'000 am Lager. Unser Kunde will aber 180'000, also macht das gar keinen Sinn.
180'000?
Ja, der braucht 180'000 Stück von denen. Und sonst hat es gar niemand, der jetzt ein physisches Lager bei sich hat in der westlichen Welt. Also USA, EU hat es keinen. Es hat nur so ein paar komische mit schlechten Bewertungen, wo das siehst du an diesen Balken an, die etwas zeigen, die es nicht wirklich haben. Man kann es dann noch ein bisschen abkürzen und man sagt, das ist jetzt da spezifiziert auf die Filmrolle.
Mit abkürzen meint Andi da einfach die Suche einschränken, so wie er es jetzt da gemacht hat, nur auf das Produkt Filmrolle.
Filmrolle, Movie Magic, da bin ich als Filmfan natürlich sofort hellhörig.
Hat aber da nichts mit irgendwie Bilder, die laufen, zu tun. Es ist aber so eine ganz, es ist sehr eine gängige Art, wie die Chips verpackt und geliefert werden. Die sind einfach auf so einem Band drauf und dann aufgewickelt. Und mir hat Andi das gezeigt in einem separaten Raum. Das ist eins von seinen kleinen Lager. Da hat es ein paar Gestelle drin, wo so Rollen drin stehen. Und so auf den ersten Blick sieht das wirklich aus wie bei einem Filmverleiher, also wenn ich mir das so vorstelle, natürlich in Zeiten, wo das Kino noch analog war, so Filmrollen verpackt in Folie. Und es gibt auch noch andere Verpackungen, die sehen mehr so aus wie Praline-Schachteln.
Und da wird jetzt noch hellhöriger, muss ich sagen, weil wenn ich etwas noch lieber habe als Film, ist es Schocki.
Ich glaube, du müsstest doch Chip-Händler werden, also rein von den Verpackungen her würde es dir liegen.
Das würde zu 100% meinem Interesse entsprechen. Ja.
Also Praline-Schachtel, das ist mehr vielleicht von der Größe her. Wobei, nein, es sind schon so Kunststoffträger drin mit so kleinen Vertiefungen, wo dann aber eben statt Pralines die Chips drin sind.
Nochmal schade.
Im Lager vom Andi. Wobei, Lager ist fast ein bisschen übertrieben. Also es sind eigentlich zwei Räume und er hat an einem anderen Ort dann auch noch ein bisschen so Räume. Es hat natürlich auch sehr viel Platz auf wenig Raum, aber er hat jetzt nicht so ein Lager, wo dann irgendwie jahrelang so Teile rumliegen. Das ist kein grosses Lager. Das muss eben auch nicht sein, weil er kauft eigentlich in der Regel die Chips nicht auf Vorrat. Also er spekuliert nicht damit. Er hat mir gesagt, dass er das früher noch mal gemacht hat, so im jugendlichen Leichtsinn. Sieg dann aber ein paar Mal doch ziemlich bös aufgewacht und er lässt die Finger da davon. Also wenn er es heute macht, ist eigentlich einkaufen und dann eigentlich geht die Ware so schnell wie möglich weiter. Und eben das Einkaufen, das macht er an seinem Schreibtisch, der mit den drei Monitoren. Und auf dem einen ist der Andi jetzt in dieser Suchmaschine, dieser speziellen, wo er für einen Kunden 180'000 Chips besorgen will. Diese Menge gibt es eben auf diesen Filmrollen, darum hat er vorhin die Suche eingeschränkt. Aber eine Trefferliste ist gleich immer noch ziemlich lang, es sind hunderte von Anbietern.
Und nachher kommen unten die Asiaten, die sagen, sie hätten das Lager, das heisst, in Asien aber gar nichts. Das sehe ich anhand der Firmen, die hier aufgelistet sind, kann ich gerade sagen, das hat keiner jetzt bei sich von denen, die das hier zeigen.
Das ist einfach Erfahrung, das weisst du einfach.
Das wechselt auch immer ein bisschen, man muss da dranbleiben. Wenn du das ein halbes Jahr nicht mehr machst, gibt es wieder eine Lernkurve.
Ja.
Und dann gibt es da x Verfügbarkeiten. Sag mir jetzt, sind das vielleicht 200 Firmen noch?
Aber das ist eigentlich keine wirklich brauchbar?
Nein, das ist keine brauchbar. Die haben das nicht. Die haben das nicht. Aber ich sehe ihnen so ein bisschen, okay, aus dem Bild raus, es muss irgendwo etwas im Markt drin haben. Es kann schon sein, dass es Teile gibt. Dann haben wir noch eine zweite Suchmaschine. Da ist die Bewertung von den Anbietern besser. Und da siehst du jetzt, die grünen Bälkchen sind nur drei und dann hat es irgendwie noch 100 andere. Die sagen, sie haben es im Lager, jetzt kommen da noch ein paar mehr. Der Chines, der hat das, ja, 90'000. Und zum Teil haben sie ganz lustige Namen, also Hong Kong 2 heisst einer. Und häufig dann auch das chinesisch-typische Very Best oder Super, die Steigerungen, oder? Ich sehe jetzt auch die Bewertungen, man kauft ab und zu bei dem etwas, der hat jetzt 28 gute und 2 schlechte. Man muss ein bisschen schauen, dass er keine Kickback-Bewertungen hat. Es gibt auch, dass sich gegenseitig loben.
Also eine Suchmaschine, die dir dann hunderte von Treffern von verschiedenen Anbietern zeigt, das erinnert mich jetzt sehr an AliExpress, wenn ich das so höre. Also eben, du gibst etwas ein und hast ganz, ganz viel Angebote und alle sagen, dass man doch unbedingt bei ihnen soll bestellen. Very, very best offer. Es hat auch Bewertungen bei dieser Suchmaschine, aber ich kann mir jetzt vorstellen, wie bei AliExpress bringen die nicht so viel. Also, wo soll man denn da bestellen? Wie kann der Andi das beurteilen? Das wird ja nicht gerade einfach sein.
Nein, ich habe ihm ja ein bisschen zugeschaut und er hat dann immer da so, ja, da ist es bei dem sicher nicht und so. Also er hat, glaube einfach auch ein Gespür entwickelt. Er gewisse Händler kennt er halt einfach auch schon, weil er mit denen schon zusammengeschafft hat. Und es gibt halt auch so, vielleicht wie beim Ali, so gewisse, das ist auch noch schwierig, oder? Wenn man dort schon seit ein paar Jahren immer wieder bestellt, irgendwie kommt man ja auch so ein bisschen ein Gefühl über, wo das es, da gibt's ja zum Beispiel auch die, wo dann der Preis ist sehr günstig, dafür ist dann der Versand irgendwie 30 Franken. Und bei anderen ist das gleiche Produkt ein Franken teurer und dafür verkostet der Versand nichts. Und so, das sind ja so Sachen, wo man mal müssen, so ein bisschen spüren. Und dann kriegt man vielleicht auch nicht mehr so rein. Und ja, beim Andi geht's natürlich schon um andere Summen in der Regel. Also jetzt bei diesen 180'000 Chips, die man auf einmal bestellen will, das ist dann wirklich etwas anderes, als wenn ich beim Ali für 1,85 irgendeinen Kabeladapter bestelle. Und da muss dann halt natürlich schon verheben.
Der hat eine schlechte Bewertung, schlechte Business-Ethik, unprofessionell, pass auf. Ja, dann weisst du das, oder? Also bei dem sollte schon mal extrem vorsichtig sein. Es gibt aber auch sichere Zahlungsmethoden, das heisst Escrow. Da tust du über die Suchmaschine das kaufen, also das ist quasi mittels Bank. Wir zahlen es voraus dort drauf. Der hat eine feste Zeit, so und so viele Tage, da muss er es liefern. Und dann kommt es zu uns und wir haben dann eine feste Zeit, um eine Inspektion machen auf der Ware. Oder ins Testhaus schicken. Und dann kommt er nachher, nach diesen Tagen, wo wir vorher abgemacht haben, kommt er das Geld über. Oder wenn etwas nicht gut ist, wir müssen es beweisen, mit dem Test spricht und sagen, das ist nicht gut, dann kommt er die Ware wieder zurück über. Früher habe ich mich mega quergestellt und gesagt, wir tun das recyceln, das kommt er sicher nicht zurück über, weil er verkauft zum Nächsten. Geht aber nicht, weil sie gehört ihm, also er muss das zurück überkommen.
Irgendwann bringt das dann los, oder?
Vielleicht, oder? Vielleicht.
Also jetzt wirst du die 180'000, wenn du jetzt einen findest, dann fragst du auch. Oder auch vielleicht einen, der nur 80'000, aber kannst du von verschiedenen haben, oder? Wenn
also der HOU würde ich jetzt anfragen. Ja, der ist aber nicht so billig. Preislich wird das wahrscheinlich mit dem ein Problem sein.
Da wird aber auch noch verhandelt. Das heisst dann schon, ich nehme so viel, oder?
Ja, man probiert es. Also ja, im Normalfall, sage ich immer, weil ich aus der Landwirtschaft komme, bist du irgendwo durch dann auch ein bisschen in Gang gerufen oder vielleicht ein bisschen Viehhändler, es hat ein bisschen etwas, das Händeln, oder? Das muss einem schon gegeben sein. Ja. Momentan kommt es nicht gross zum Zug, weil der, der es hat, malt. Also nachverhandelt momentan, man bestellt möglichst schnell und gut ist, wenn man den Preis hat.
Du kannst froh sein, wenn er so bleibt.
So überkommst, ja. Und dann fragen wir aber zusätzlich unsere asiatischen Stammlieferanten an. Das sind etwa 5 Firmen in China. Das sind 2 Firmen in Singapur, in Südkorea, haben wir noch jemanden, in Taiwan haben wir jemanden, in Japan haben wir 2. Entweder wählt man wenig aus, je nach der Taktik, wenn man sieht, wie viel Ware hat es im März. Aber von den Asiaten frage ich jetzt vielleicht 3-4 frage ich an. Das sind immer die gleichen.
Taktik, höre ich da. Hat der Andi also verschiedene Taktiken, wie dass er sich die Chips besorgt?
Ja, es geht da vor allem darum, so bei den Anfragen. Das ist wirklich so ein bisschen heikel. Das Problem gerade jetzt in dieser Zeit mit den riesigen Engpässen, da muss man vorsichtiger sein als sonst vielleicht. Weil wenn du vielleicht jetzt eine Anfrage ein bisschen ungeschickt formulierst, dann könnte der Händler eben schnell merken, wie dringend dass man eben die Chips braucht. Und dann?
Du hast dir selber den Preis offen. Und häufig habe ich gedacht, ja, die Schweiz ist ja so ein kleiner Teil in dem Markt. was so irrelevant ist. Was, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind jetzt, wow, wir haben jetzt viel gekauft, das ist nichts, oder? Das ist wirklich nichts. Dann habe ich häufig gedacht, ja, komm, es ist jetzt gleich, ob ich jetzt da die paar tausend Stück anfrage oder nicht. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal gemerkt, dass es auch nicht so ist, dass auch das schon einen Einfluss gegeben hat im März. Und dass man dann einfach wieder eine Pause hat müssen machen vor vielleicht Wochen und dann nochmal ein bisschen fein, vielleicht mit einer anderen Stückzahl nochmal rein. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, aber eben die Schweiz ist da mehr wieder nur ein kleiner Fisch in dem Ganzen. Deutschland ist einiges grösser mit der Automotive-Industrie. Und mir leitet jetzt auch die ganze Allokation ein bisschen davon ab, solange die grossen Autohersteller nicht richtig produzieren können, wird sie in unserem Industriebereich noch länger Verknappung haben, weil die kommen sicher das Material vor uns über. Die haben andere Verträge mit den Herstellern. Die werden sicher dort bevorzugt behandelt mit ihren Sachen, die die brauchen. Und was in den Industriebereich kommt, kommt sicher ein bisschen später dran. Auch im Konsumerbereich, wenn der Apple ein neues Telefon macht oder der Samsung, dann ist klar, der Gross malt, oder? Zuerst kommt der Gross und das erleben wir halt immer wieder. Und ich glaube, es wird jetzt auch nicht so schnell eine Entlastung geben mehr, oder?
Auch wenn der Schweizer Markt nicht unwichtig ist, ist natürlich dann der Andi doch so in der Priorität eh noch ganz hinten an der Lieferkette. Und die Lieferkette ist zu allen Männern dann auch noch ziemlich undurchsichtig.
Und das ist dann sehr verschwiegen. Also das kommst du nicht an. Am Anfang hat man das Gefühl gehabt, bei dieser Dotcom-Geschichte im Jahr 2000, das müssen jetzt alle in China und eine Firma aufmachen, ich habe das auch wählen. Habe es zum Glück nicht gemacht, weil die ich kannte, haben es alle wieder zugemacht, weil es ist nicht kontrollierbar. Oder? Da hat es so viele Leute im Hintergrund, die noch etwas mitverdienen. Zum Teil auch Einkäufer von grossen Firmen, die dann die Ware wieder weiterverkaufen, wo man aber nicht irgendwie tut, ja, die das fast offiziell machen. Also, das ist Bestandteil des Lohns. In der Schweiz geht das absolut nicht. Oder? Da wird sofort entlassen. In Asien ist das zum Teil anders. Das bringt nichts, weil man kommt dort nicht mehr weiter. Oder? Also das ist eine andere Mentalität.
Und zu dieser anderen Mentalität gehört auch, dass ein Hersteller von einem gewissen Chip, der seit Monaten das Modell gar nicht mehr liefern kann, also der Chip ist dann offiziell gar nicht mehr erhältlich, nicht mehr im Markt, wegen der grossen Nachfrage. Und gleich gibt es ihn dann plötzlich doch wieder im Markt, auch wenn er eben eigentlich schon lange ausverkauft sein müsste.
Das heisst, irgendeiner hat Ware bekommen oder man hat irgendeinem vielleicht einen Teil davon, sagen wir mal, gestibitzt. Das heisst, der offizielle Franchiser in China hat entweder seinem Kunden nicht all geliefert und einen Teil über seinen Händler im Markt hineingegeben. Und dann geht der Preis natürlich aus, verdienen dann alle viel Geld damit. Oder was es auch gibt, das sind die grossen Bestücker in Asien, wo die riesen Stückzahlen durchlassen. Dass dort die Ware im Markt fließt, anders ist es nicht möglich. Also es wird nicht irgendwo gestohlen oder so, sondern dann sagt der Bestücker, ich brauche jetzt 5'000, aber ich sage jetzt meinem Kunden, ich habe nur 3'000 und 2'000 verkaufe ich teuer im Markt. Also es sind die zwei Möglichkeiten, die ich denke, die möglich sind, oder, zum Anwarten. Weil der Hersteller selber schaut schon, dass es dort ankommt, wo er es verkauft hat. So die Geschichte von früher, wo man hat gesagt, ja, man kann beim Hersteller dann das Band stehen, wenn das am Schluss alles verpackt rauskommt und ein paar Kisten unter den Arm nehmen. Das funktioniert heute nicht mehr. Das hat es ganz früher mal gegeben, so Sachen, oder von gestohlenen Lastwagen mit Bauteilen, wo ganze Trucks gestohlen worden sind. Das ist heute ist das nicht mehr. Und wegen dem sind zum Teil auch, das gibt ja einen Lotcode, wenn das produziert worden ist, zum Nachverfolgen, sind die heute auch geschwärzt. Das ist so eine neue Mode seit einem Jahr jetzt. Das hat einen kleinen QR-Code auf dem Teil. Der wird unkenntlich gemacht, dass man das nicht zurückverfolgen kann. Also wenn der Hersteller das irgendwo in Europa antrifft, das Teil, und genau will wissen, von wo ist jetzt das? Also wir können es ja gar nicht eigentlich liefern und dann kann er es zurückverfolgen. Und dann merkt er, aha, das ist ja der Asiat gegangen. Der hat das einmal nicht bekommen. Wieso kommt das in den Markt rein? Oder dann kommt das eben ein riesiges Problem über. Wegen dem wird das unkenntlich gemacht und das ist akzeptiert von den Kunden. Weil sonst gibt es keine Ware.
Also es ist schon ein ganz spezielles Geschäft, so eine ganz besondere Art von Handel, Einkäufer von Firmen, die einen Teil der eingekauften Chips selber verdienen, verschlungene, so teilweise sogar dubiose Wege, die die Chips da nehmen. Eigentlich das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich möchte, die ganzen Sachen können im Detail rückverfolgen, bis zum Hersteller, so eine transparente Supply Chain, würde man sich doch wünschen.
Ja, total. Und ein Problem endet da eben noch nicht, weil wir haben noch ein anderes, nämlich Fälschungen, wo wahrscheinlich auch unter dem natürlich profitieren, dass es eben nicht so rückverfolgbar ist. Also zum Beispiel Chips, die nicht die Leistung haben, die es eigentlich sollten, bis hin zu jetzt Chips, die so aussehen wie das Original, aber es ist eigentlich gar nicht drin. Also es ist wirklich nur reines Plastik. Also es ist dann natürlich ziemlich krass, wenn du ein paar 10'000 Franken ausgibst und eigentlich nur Müll überkommst. Und damit ihm das nicht passiert, schafft Andi vor Ort zusammen mit einem Testlabor. Also in Asien ist das Testlabor. Da kann er dann die Teile gerade testen lassen, dass er kann garantieren kann, dass er Produkte überkommt, die sauber sind.
Wir haben in Asien ein Testhaus, wo wir mit ihm zusammenarbeiten. Es gibt das auch zum Beispiel in Deutschland, aber die sind viel langsamer. Und auch, ja, die haben schon ihre Erfahrung, aber das asiatische Testhaus ist sehr unbeliebt in Asien, was ein gutes Zeichen ist. Also ich wollte Ware bei einem kaufen und gesagt, das geht ins Testhaus. Das ist der Name des Testhaus. Und dann hat der Lieferant gesagt, ja, nein, wir wollen es nicht dorthin schicken, der ist viel zu pingelig. Ich habe dann als der Chefin vom Testhaus gesagt, ich habe ein super Kompliment bekommen, sie sagen, es pingelig, das ist ja das, was wir wollen. Oder? Mhm. Wir wollen, dass das genau angeschaut wird. Und es gibt dann so einen Analysereport mit der visuellen Kontrolle, wo es beschrieben wird, wie die Ware erhalten worden ist. Fotos, es wird sehr gut dokumentiert. Es gibt einen Aceton-Test, um zu schauen, ob die wieder beschrieben sind. Das, ja. Das wird die Farbe verändern. Es wird ausgemessen nach dem offiziellen Datenblatt von der Masse her, vom Gehäuse. Und nachher wird es fotografiert, ob es nicht Gesangsstrahlen gewesen sind, weil dann sieht man da in dieser Vertiefung, dieser ganz kleinen, siehst du nicht mehr den Stempel, der da ist, dass jetzt da der Ursprung Taiwan ist. Das siehst du dann nicht mehr, oder? Die Beinchen werden da angeschaut, die Verpackungen, wie es gekommen ist. Nachher werden die Teile geröntgt. Dann sieht man, ob das richtig gebunden ist, also ob das richtig verbunden ist mit dem Teil innen dran. Und der Teil selber wird dann chemisch freigelegt, fotografiert und dort hat es einen Stempel drauf vom Hersteller, den du hier siehst, plus vielleicht auch noch die Bezeichnung, die Grundbezeichnung vom Teil. Dann weiss man eigentlich, okay, das ist original.
Wenn es da drin sogar ist.
Ja. Dann ist es gut.
Wenn auf dem Teil ein Logo ist oder eine Bezeichnung, dann ist es gut. Und ein Teil übrigens noch, um das zu erklären, das ist so in der Halbleitertechnik so die Bezeichnung von einem einzelnen Stück, wo nicht in einem Gehäuse ist. Also ein einzelnes Stück von einem ganzen Chip. Um dort hinzukommen, müssen quasi wirklich den Kunststoffgehäuse, wo eben eigentlich ja der Chip ist, so für uns, wie wegätzen oder wegmachen, um dort hinzukommen. Das ist sehr aufwendig. Der Andi hat mir da gerade eine ganze Dokumentation gezeigt von einem Chip, eben aus dem Labor, wo sie den Testhaus untersucht haben. Das sind Dutzende A4-Seiten mit Analyse, Röntgenbilder und so weiter. Also mir hat jetzt das alles nicht sehr viel gesagt, aber sehr eindrücklich und seriös hat es gewirkt. Und von dem her ist das wahrscheinlich etwas, was sich lohnt, zum machen zu Die die Ware fälschen, gehen aber nicht nur aufs effektive Produkt los, sondern auch auf die Verpackungen. Das musste Andi merken, als er mal einen Besuch gemacht hat in dem Testlabor und die Chefin getroffen hat.
Und dann steht so ein Palettmaterial dort und ich sage, wieso können wir dieses Palettmaterial über? Du siehst ja, dass das gut ist. Das ist ja angeschrieben mit dem Hersteller. Dann hat die mich nur so belächelt und gesagt, du kennst ja in Shenzhen den Warenmarkt, wo man reingehen kann, eben für so Heimuser auch. Und dort, hast du ja gesagt, denke ich, ja klar, bin ich schon viel gewesen, gehst du unten rein, dort hat es den Stand und gehst zu dem Stand und sagst, du hättest gerne so Aluminium-Schutzbeutelsäcke mit dem Aufdruck von dem Hersteller. Dann habe ich das am Abend gemacht. Dann hat die mir gesagt, ja, wie viel 100 willst du, wir können die morgen liefern. Also die Verpackung, die du hast, also mit den ganzen Hüllen und Schachteln und alles zusammen, das kannst du kaufen.
Gehen wir jetzt mal davon aus, alles ist gut gelaufen für Andi. Er hat keine Fälschungen bekommen, es sind alles original, alles super. Er hat für seine Kunden die 180'000 Chips bestellt, die werden geliefert. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, es ist sehr, er hat mich erstaunt, so informell. Also, normalerweise ist es einfach, sind es E-Mails, also nicht einmal so grosse Verträge, die irgendwie hin und her gehen mit Unterschriften drauf und dann eingeschriebene Briefe oder was auch immer. Also wirklich E-Mails, es muss halt schnell gehen. Also wenn er ein Angebot gefunden hat, in Asien, bei einem Händler, dann macht er eigentlich seinen Kunden möglichst schnell in der Schweiz, also dem Einkäufer dort von seinem Kunden, ein kurzes E-Mail.
Da steht drin, das Teil, die Menge. Und das Produktionsjahr ist wichtig, es darf nicht zu alt sein. Ein Preis steht drin. Und wie lange das es geht, im Normalfall eine Woche. Wenn sie nicht gerade wieder irgendwie Shenzhen zugemacht haben in Hongkong wegen Lockdown. Wir schreiben Garantie drin, dass er weiss, okay, ich habe ein Jahr Garantie auf denen. Und wenn es ein höherer Betrag ist, im Normalfall haben die 30 Tage nicht, aber dann machen wir es vielleicht ein bisschen kürzer. Dann weiss er es und so geht er und dann noch schnell mit dem Gerät heute Morgen. Dann sagt die Abstellung, sie gegen Mond unterwegs. Sobald die da ist, oder auch wenn nur schon ein E-Mail kommt und das bestätigt wird, bestellen wir es sofort, um keine Zeit mehr zu verlieren. Früher hat man noch einen Tag, zwei ein bisschen gewartet und hat noch ein bisschen abgeklärt mit ein paar anderen und hat das so ein bisschen vor sich anschieben und das eben dann noch nachverhandeln können. Heute raus, weg, die nächste. Und der Lieferant schickt nachher eine Bestätigung, das müssen sie sagen, bis morgen muss er das machen. Und schickt dann auch ein paar Fotos.
Vom Päckchen? Oder?
Nein, von der Label, also von der Etikette, ja. Vom Teil. Schickt er ein paar Fotos, damit man das hat als Referenz. Er schickt es mir in einer Woche, wenn es klappt. Dann kommt die Ware an und nachher geht sie sofort weiter zum Kunden. Der Kunde schaut es auch nochmal an. Und eben durch die partnerschaftlichen Verhältnisse mit dem Kunden sage ich ihm manchmal auch, ja, ich will vielleicht mal noch schnell ein paar anschauen, wenn ich weiss, der produziert selber bei sich im Haus, der hat Ingenieure dort. Einfach zum vielleicht, es ist selten, aber zum ein Restrisiko können ausschliessen, weil dann ist nicht das ganze Risiko in meiner Firma rein. Sondern er hat es dann auch noch mal angeschaut, das schläft dann alle mal ein bisschen ruhiger. Aber das ist wirklich selten. Also das da ist klar, dass das neue Ware ist, wo jetzt unsere Stammlieferanten angeboten haben.
Und so wird eben am Schluss doch noch ein Hersteller in der Schweiz glücklich, einer, der eben dringend auf so Chips hat gewartet. Was ich mich aber noch frage, wir haben ja vorhin von dieser spezialisierten Suchmaschine gehört, wo der Andi seine Bestellung in der Regel macht. Eine Suchmaschine, die zwar etwas kostet, aber jetzt auch nicht alle Welt. Also die Hürde wäre eigentlich klein, selber mal die zu benutzen und so in den Chiphandel einzusteigen, würde ich jetzt trotzdem mitmachen, weil, haben wir ja auch gehört, als Neuling hat man auf diesem Markt kaum eine Chance. Aber Leute, die jetzt das sowieso schon professionell machen, also zum Beispiel die Einkäuferinnen von Firmen selber, von einem Hersteller jetzt zum Beispiel für Wärmepumpen, warum googeln die ganz gewöhnlich und gehen dann zum Andi? Wieso brauchen die nicht auch selber so eine spezialisierte Suchmaschine und können so den Zwischenhändler wieder Andi umgehen?
Ich habe ihn das gefragt und er hat mir gesagt, ja, er hätte schon auch mal Angst gehabt, dass vielleicht dann immer mehr Einkäufer einfach so direkt bestellen, dass er eigentlich dann eben nicht mehr dazwischen ist und also, dass er dann da eigentlich sein Geschäft nicht mehr machen kann.
Auf die eine Suchmaschine haben sie dann eben auch Endkunden gelassen, nicht nur Händler. Einen riesen Aufschrei gegeben im März. Ich habe auch gedacht, ja, das ist jetzt nicht gut, jetzt hat mein Kunde den Kontakt, oder? Dann schnell gemerkt, das ist völlig egal. Weil der Kunde kauft dort wahrscheinlich sowieso nicht. Und er hat Kapazitäten gar nicht, um so ein Sourcing zu machen. Also er kauft Sachen, wenn er sie überkommt, über seinen Franchiser. Und wenn er denkt, ich habe ein Preisproblem, fragt er vielleicht mal noch einen Händler an. Und die haben ganz andere Aufgaben heute, die Einkäufer, intern auch, wie sie in der Zeit haben, so Sachen zu sourcen. Und wenn es ein bisschen tricky wird, hat der Einkäufer das Problem, dass er intern natürlich gerade unter die Räder kommt und dann mal etwas nicht gut ist. Sag, ja, wieso hast du bei dem gekauft, oder? Ja, das war der billigste. Das verhebt dann eben auch nicht. Wegen dem geht er dann lieber über einen Händler, der halt vielleicht noch einen Nieder hat, vielleicht ein bisschen mehr verlangt. Aber dafür hat er auch mehr Sicherheit. Und hat einen in der Schweiz, der dafür gerade steht. Oder? Man muss täglich im März drin sein und ein bisschen wissen, was passiert. Und sonst, ja, die Käufer haben keine Zeit. Also das, vor allem jetzt nicht. Die sind in ihren Lieferterminen am Nachrennen und viele Sitzungen, über was verschieben wir wie. Und dann dann machen sie das mit einem Händler.
Halt wie der Andy Morph einer ist, der dann auch Zeit hat, den Markt permanent zu verfolgen. Also zum Beispiel gewisse Chips im Auge zu haben, wo ein Kunde bald will. Halt so ein bisschen, dass wir dann gleich wieder beim Banker so ein bisschen den Aktienkurs beobachten.
Und etwas können wir zum Schluss auch noch verraten, mal so den Vorhang ein bisschen lüpfen von diesem Beitrag. Der Andi hat sich nämlich selber bei uns gemeldet. Er ist ein Podcast-Hörer vom Digital-Podcast und hat bei uns angefragt, ob wir nicht Lust hätten, mal ein bisschen über das Geschäft, das da drinnen ist, zu berichten. Und ihr habt es gehört, das haben wir sehr gern gemacht, haben es sehr interessant gefunden. Darum zum Schluss, alle, die uns jetzt zuhören und vielleicht meinen, ja, die hätten auch noch ein Thema für uns, das könnte spannend sein, meldet euch. Wir haben einen Discord-Server, Geeksofa heisst der, oder die könnt so über das gute alte E-Mail machen, digital@srf.ch. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder wenn ihr irgendwie Kritik habt, natürlich auch, oder sonst irgendetwas, oder ihr es mitteilen wollt, unsere Ohren und Augen, wenn wir das E-Mail lesen, sind immer offen für euch.
Und E-Mail ist ja doch noch nicht tot, wie wir jetzt gehört haben. Also im Business mit Chips, da ist, glaube ich, E-Mail number one.